Salzwedel, ein Städtchen in der Altmark. Mitten im Zentrum, ganz in der Nähe der historischen Fachwerkhäuser, hat Veit Noll sein Büro. Er ist Anwalt für Familienrecht. Und genau das ist der Aspekt, der ihn auch am 18. Jahrhundert interessiert. Speziell im Zusammenhang mit Goethe und dessen Verhältnis zu zwei Frauen, zu Anna Amalia und Charlotte von Stein. Seine Vermutung, dass da etwas anderes sein könnte als von der akademischen Goethe-Forschung seit langer Zeit festgeschrieben, hat er seinen Recherchen zu einer anderen aufregenden Liebesgeschichte um 1800 zu verdanken, nämlich der zwischen August von Einsiedel und Emilie von Wertern. Sie ist der Ausgangspunkt seiner Spurensuche.
August von Einsiedel nimmt 1784 Wohnsitz in Oberweimar. Er war vorneweg schon immer mal zu Besuch dort, gehörte zum engsten Freundeskreis von Herder. Herzoglichen Hof war er und lernte dort um 1784 eine junge Frau, Emilie von Wertern, die Frau des Stallmeisters, kennen. Beide verliebten sich tief ineinander. Das Verhältnis wurde geheim gehalten.
August von Einsiedel entstammt dem sächsischen Uradel und wurde auf Burg Lumpzig bei Altenburg geboren. Anfang der 1780er Jahre ist er Bergrat in kursächsischen Diensten. Für die damalige Zeit hat er ein außergewöhnliches und ehrgeiziges Projekt. Er plant eine Reise ins Innere Afrikas. Der Kontinent war damals völlig unbekannt. Im Mai 1785 bricht er auf.
Seine liebste Emilie von Wertern begab sich ihrerseits nach Norden von Weimar zu ihren Verwandten. Und von dort kam dann plötzlich die Nachricht, dass die junge Frau an einer ansteckenden Krankheit gestorben sei. Sie waren alle traurig in Weimar. Emilie von Wertern gehörte zum engsten Freundeskreis um Anna Amalia, Karl August. Auch Goethe und Charlotte von Stein gehörten zum Freundeskreis, zum internen Kreis. Und so war man dann in Weimar über den urplötzlichen Tod dieser netten, angenehmen jungen Frau tief betroffen.
Kurze Zeit später aber erfährt man, dass Emilie von Wertern in Straßburg mit August von Einsiedel gesehen worden sei.
Man hat dann also das Grab von Emilie geöffnet, eine Strohpuppe oder ein Holzklotz vorgefunden. Und die gesamte Sache skandalisierte deutschlandweit. Das heißt, August von Einsiedel hat Emilie von Wertern im Ehebruch entführt nach Afrika.
Das ist, sagt Veit Noll, eine besondere Geschichte. Nicht nur, weil Emilie mit einem anderen Mann verheiratet ist, sondern auch, weil sie als Frau an einer Afrika-Expedition teilnimmt. Eine Reise voller Unwägbarkeiten und Gefahren.
Die Afrika-Expedition ging bis Tunis und dort herrschte dann die Pest. Das führte dazu, dass die Expeditionsgruppe in Tunis bleiben musste. Die Karawanwege ins Innere von Afrika waren unterbrochen und die Lebensmittelpreise stiegen massiv. Das führte dazu, dass nach einer gewissen Zeit die Reise abgebrochen werden musste und die Gruppe zurück nach Deutschland kam.
Emilie von Wertern ist in einer schwierigen Lage, denn sie hat ihren Ehemann nicht nur betrogen, sondern auch noch verlassen. Und das bedeutet damals etwas ganz anderes als heute. Zwar waren Scheidungen möglich, wurden aber nur unter wirklich außergewöhnlichen Umständen vollzogen.
Heute haben wir die Fragen von Ehescheidungen, Unterhaltsfragen, Sorge, Umgangfragen und Vermögensauseinandersetzung. Damals spielte das wenig eine Rolle, sondern es ging immer eher um die Frage, unter welchen Umständen durften Ehen geschlossen werden. Und die zweite Frage bestand darin, alles zu tun, dass ein Beischlaf außerhalb der Ehe verhindert wird. Und dann lande ich in einem Familienstrafrecht. Und so fiel mir in Erfurt, da war ich lange Zeit als Anwalt tätig, als Familienanwalt in einem Antiquariat, ein Repertorium von Gesetzen von 1786 in die Hand. Und da las ich zu meinem Erstaunen, dass Ehebruch dort sehr hart bestraft wurde. Das heißt, es wurde angedroht, das Schwert, und zwar für beide Ehebrecher. Das bedeutet also, August von Einsiedel und Emilie von Werthern unterlagen mit ihrem Liebesverhalten an und für sich dem Schwert. Das Familienstrafrecht, von dem ich spreche, war allerdings in den einzelnen deutschen Ländern unterschiedlich, je nachdem, wie die fürstlichen Rechtsetzungen dort waren. Da gibt es eine gewisse Spannbreite. Aber eins ist klar, Ehebruch war eine schwere Straftat.
Im Fall von Emilie von Werthern und August von Einsiedel wird, sagt Veit Noll, der Ehebruch unter den Teppich gekehrt. Dass die Ehe Emilies mit dem Baron von Werthern kinderlos geblieben ist, mag ein Grund dafür gewesen sein. Denn mit dieser Kinderlosigkeit war der Zweck dieser Ehe verfehlt. Emilie und August von Einsiedel wiederum werden dazu verpflichtet, eine eigene Ehe zu schließen.
Und Goethe bekennt sich also zu diesem Liebespaar August und Emilie dahingehend, dass er einmal den Zusammenhang zu sich herstellt, aber zugleich Einsiedel als einen trefflichen Freund bezeichnet. Und dann fragt sich natürlich, was hatte denn Goethe für Freunde? Das wird man Stück für Stück überlegen, durchdenken müssen, nachprüfen müssen. Also August von Einsiedel war ein Ehebrecher, bestraft wurde er nicht.
Und es gibt noch einen zweiten Aspekt in der Rechtspraxis vor 1800, der für den Familienrechtler Noll von Interesse ist.
Wir haben außer der Frage des Ehebruchs noch die Situation des außerehelichen Beischlafes, also von nicht miteinander verheirateten Personen, die auch im Übrigen nicht verheiratet waren. Und da hat sich für mich ergeben, dass man vielleicht doch besser Goethes Faust anders nennen sollte für uns, um das deutlicher zu machen, deutlicher zu verstehen, Dr. Faust oder Gretchen die Hure. Der einvernehmlich gegenseitig erquickende, außereheliche, unentgeltliche Beischlaf machte ein Mädchen damals zur Hure. Es gab ein regelrechtes Hurenstrafrecht. Das hat also mit dem heutigen Begriff nicht ansatzweise etwas zu tun. Das muss man im Hinterkopf haben. Es gab damals auch wiederum je nach Land, aber so von der Grundtendenz, schwere Strafen für diesen außerehelichen Beischlaf. Das betraf also einmal die Kirchenbuße, das heißt die Bloßstellung der Sünderin in der Kirchgemeinde. Das betraf zum Zweiten die Staupenstrafe, das öffentliche Auspeitschen am Pranger. Und schließlich wurde die Straftäterin des Gerichtsbezirkes verwiesen. Und wenn wir im Hinterkopf haben, dass vielfach ja auch junge Frauen, Mägde, die in herrschaftlichen Verhältnissen oder anderweitig Diensttaten davon betroffen sind, so bedeutet das, dass sie in die Heimatlosigkeit vertrieben werden. Und genau das ist die Situation von Gretchen in Goethes Faust. Und genau das ist die Situation der Problematik des Kindsmordes. Das resultiert aus bestimmten damaligen rechtlichen und moralischen Wertungen. Und wenn man einmal diese zwei Richtungen des Ehebruchs und der Hurerei im Hinterkopf hat und analysiert Goethe, dann wird es für den Familienrechtler hochinteressant. Und dann ergibt sich auch, wie Goethe diese Themen in seiner Literatur reflektiert.
Ein frühes Beispiel dafür ist Goethes Briefroman aus dem Jahr 1774, Die Leiden des jungen Werther.
Der Werther stellt dar, dass eine persönliche Liebesbeziehung das Wichtigste, das höchste Gut ist. Und das geht so weit, dass wenn er diese Liebesbeziehung nicht bekommt, er zur Selbstaufgabe sich ruft, also zur Selbsttötung. Das ist doch schon ganz extrem. Damit durchbricht Goethe die damaligen Lebensvorstellungen, wonach die Liebe der Ehe zu folgen hatte, und setzt selbst entgegen, dass die Ehe doch der Liebe zu folgen hat. Das ist sein Grundgedanke und das findet sich auch in seiner Literatur.
Goethes Iphigenie, sein Torquato Tasso, das sind die Texte, mit denen sich Veit Noll beschäftigt. Und in denen er nach Spuren sucht für seine Vermutungen, denen sein ganz spezieller Blickwinkel zugrunde liegt. Im eigens dafür gegründeten Salzwedler Forschungsverlag hat er bereits zwei Bände publiziert, mit denen er eigene Interpretationswege verfolgt.
Die Germanistik, die Literaturwissenschaft, beschäftigt sich zum Beispiel mit der Iphigenie und dem Tasso. Löst dies meines Erachtens aber aus den persönlichen Zusammenhängen beziehungsweise betrachtet diese nicht. Ich komme von einer ganz anderen Seite. Ich habe über das Leben und die Zeitzeugnisse von und über Goethe geforscht und bin erst darüber an die Literatur herangekommen. Das heißt, die Perspektive ist eine völlig andere, nicht abstrakt und losgelöst. Und so findet man dann Schritt für Schritt Gesichtspunkte, Zusammenhänge, die sehr bemerkenswert sind.
Veit Nolls Spurensuche führt in Goethes erstes Weimarer Jahrzehnt, das mit seiner Italienreise endet. Goethe, durch seinen Werther in ganz Europa berühmt, trifft am 7. November 1775 in Weimar ein. Er ist 26 Jahre alt. Eingeladen an den Fürstenhof hat ihn Karl August, der eben erst im Alter von 18 Jahren die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Kennengelernt hat er Goethe während seiner Kavaliersreise. In ihrem Verlauf sucht Karl August nach Persönlichkeiten, die ihn bei seiner zukünftigen Regentschaft unterstützen sollen. Zusammen mit Goethe wird er versuchen, das von der Obervormundschaftsregierung hinterlassene Finanzdesaster am Weimarer Hof zu überwinden und Wirtschaft, Justiz und Verwaltung zu reformieren.
Zum einen durchbrechen meine Forschungen die bisherigen Vorstellungen über Goethe und seine Beziehung zu zwei ganz wichtigen Frauen. Das eine ist also Charlotte von Stein und das andere ist Anna Amalia. Und da kann man wirklich nur herankommen, indem man Stück für Stück die Tatsachen, Beziehungen und Zusammenhänge darstellt. Und das ist dann auch meine Methode. Es ist die Methode einer Untersuchung. Das heißt, mehr wie in der Kriminalistik, ich habe Versionen, wie es gewesen sein könnte. Versionen kann man verfeinern, man kann sie verwerfen, man kann in dieser Art und Weise sich Schritt für Schritt an die wirkliche Situation herantasten. Ich bin also nicht gehalten, Ideen oder Thesen zu beweisen, mir Dinge passend zu machen und zurechtzurücken. Meine Methode ist eine andere.
Vor ihrer Ehe war Charlotte von Stein eine der Hofdamen von Karl Augusts Mutter Anna Amalia. Sie ist 33, als sie Goethe begegnet, verheiratet und hat 7 Kinder zur Welt gebracht, von denen nur 3 das Säuglingsalter überleben. Ihre Söhne Karl, Ernst und Fritz. Im Lauf der nächsten 10 Jahre wird Charlotte von Stein Goethes engste Vertraute werden. Mit ihr wird er über weite Strecken den Alltag teilen, sie an Plänen und Hoffnungen teilhaben lassen. Sie wird er auch nach seinem ersten Weimarer Jahrzehnt im September 1786 in der thüringischen Residenz zurücklassen. Das Tagebuch seiner italienischen Reise aber schreibt er für sie. Und in diesen Aufzeichnungen macht Veit Noll eine Solidarisierung Goethes mit Emilie von Werthern und Graf von Einsiedel aus.
Goethe bezieht sich in einem persönlichen Bekenntnis hinsichtlich seiner eigenen Situation auf dieses Liebespaar. In der italienischen Reise gibt es eine Stelle, über die habe ich lange nachgedacht, über Jahre nachgedacht, weil sie besonders formuliert ist. Und dann tastet man sich so Schritt für Schritt heran.
Ihr beklaget euch schon einige Mal über dunkle Stellen meiner Briefe, die auf einen Druck hindeuten, den ich unter den herrlichsten Erscheinungen erleide. Hieran hatte diese griechische Reisegefährtin nicht geringen Anteil, die mich zur Tätigkeit nötigte, wenn ich hätte schauen sollen. Ich erinnerte mich jenes trefflichen Freundes, der sich auf eine große Reise eingerichtet hatte, die man wohl Entdeckungsreise hätte nennen können. Nachdem er einige Jahre darauf studiert und ökonomisiert, fiel es ihm zuletzt noch ein, die Tochter eines angesehenen Hauses zu entführen, weil er dachte, es ging in einem hin. Ebenso frevelhaft entschloss ich mich, Iphigenien nach Karlsbad mitzunehmen. An welchem Ort ich mich besonders mit ihr unterhalten, will ich kürzlich aufzeichnen.
Er sagt also unter Bezug auf diesen Ehebruch und diese Entführung, dass er ebenso Iphigenie nach Karlsbad mit sich nehmen wollte. Und ebenso ist der deutliche Vergleich, der deutliche Bezug. nach Karlsbad überlegt man, ja, was soll da jetzt Besonderes dran sein? Man kann das örtlich deuten, aber man kann das auch zeitlich deuten. Zeitlich nach Karlsbad wollte er Iphigenie ebenso mit sich nehmen wie August von Einsiedel Emilie von Werthern im Ehebruch und böswilligen Verlassen.
Zu viele Aufgaben am Hof halten Goethe vom Schreiben ab. Weder den Faust, noch den Egmont, noch den Tasso beendet er. Auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere steuert er auf eine Lebenskrise zu, die sich über Jahre vorbereitet und schließlich in seiner Flucht nach Italien mündet.
Iphigenie haben wir die antike Gestalt. Wir haben das Stück Iphigenie. Aus den Briefen von Goethe an Charlotte von Stein wird aber auch deutlich, dass er einen Bezug von Charlotte von Stein zu Iphigenie herstellt. Und damit löst sich diese besondere Stelle mit Einsiedelbezug eben dahingehend auf, dass Goethe Charlotte von Stein ebenso entführen wollte wie August von Einsiedel Emilie von Werthern. Und daraus ergeben sich dann natürlich auch entsprechende Wertungen, wenn wir dann in Betracht ziehen, Ehebruch eine schwerste Straftat, ebenso das böswillige Verlassen von Charlotte von Stein im Hinblick auf den Ehemann. Das ist einer der ersten Ausgangspunkte, die ich im Hinblick auf die Goethe-Forschung habe. Das bin ich so Schritt für Schritt nachgegangen, habe mir natürlich dann auch die Briefe Goethes an Charlotte von Stein angesehen, wo sich das dann schon bestätigt hat. Er wollte, und so steht es drin, mit ihr in der freien Welt ohne Stand und Namen leben. Und dann lässt sich aus bestimmten Zusammenhängen ihre Absage schlussfolgern.
Charlotte von Steins Briefe an Goethe sind nicht überliefert. Aber man kann die etwa 1700 Briefe Goethes an Charlotte von Stein lesen. Sie sind einerseits Dokument für Goethes frühe Jahre in Weimar und gelten als eines der schönsten Liebeszeugnisse der Weltliteratur. Denn sie erzählen von einer intensiven Zweisamkeit, die Goethe mit Charlotte von Stein verband. Dass sie rein platonischer Natur gewesen sein soll, ist den meisten Menschen heutzutage nur schwer vorstellbar. Doch für die damalige Zeit hätte das Verletzen deutlich bestimmter Grenzen schwerwiegende Konsequenzen bedeutet.
Für Charlotte von Stein war also eine solche Ehescheidung völlig undenkbar und Goethe äußert das auch sinngemäß einmal unter Bezug auf die kirchliche Vorstellung, was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist also die Akzeptanz ihrer Absage an Ehebruch und Verlassen des Ehemannes. Wenn wir es genau nehmen, hätte sie natürlich mit ihm in der Fremde ohne Stand und Namen leben können. Aber sie hätte ihre eigene Familie verlassen, und zwar die Familie von Schad, aus der sie herkommt. Sie hatte aber damals auch noch einen schwerkranken Sohn, Ernst, und den konnte sie damals sicherlich nicht im Stich lassen.
Ernst von Stein, der mittlere Sohn von Charlotte und Josias von Stein, leidet an einer schweren Krankheit, vermutlich am sogenannten Knochenfraß. Trotz aller ärztlichen Bemühungen stirbt er mit nur 20 Jahren.
Und so gibt es also vielfältige Gründe für Charlotte von Stein, sich bei tiefer Gegenliebe zu Goethe seinem Wunsch, seinem Ansinnen doch auch zu verweigern. Während Goethe als Jurist offenkundig es mit dem damaligen Familienstrafrecht nicht so genau nahm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und das ist eben auch für mich als Familienrechtler interessant, an einem Umbruch dieses Familienstrafrechts sicherlich mitgewirkt hat. Kurz bevor er nach Italien geht, 1786, werden die Rechtsvorschriften in Sachsen-Weimar geändert. Das heißt, der Ehebruch wird dort nicht mehr eine Straftat. Und zum Zweiten, die Strafen für die Hurerei, die Hurenstrafen, sind in Weimar abgeschafft worden. In anderen Ländern nicht. In Sachsen-Gotha haben wir die Situation 1804 und Sachsen-Altenburg später noch. Dort wird dieses Hurenstrafrecht ausdrücklich aufrechterhalten. Das heißt, es gibt Unterschiede zwischen den Staaten und auch im Hinblick auf die Strafbarkeit an sich. Ich kann mir gut vorstellen, dass Goethe an dieser Änderung des Rechtes mitgewirkt hat. Es deutet viel darauf hin.
Goethe plant seine Flucht nach Italien, ohne irgendjemandem etwas von seinen Reisevorbereitungen mitzuteilen. Weder sein Dienstherr Karl August noch andere Vertraute werden eingeweiht. Allein sein Diener Philipp Seidel erhält Anweisungen, wie er mit eintreffender Post umzugehen habe. Selbst Charlotte von Stein wird im Unklaren gelassen, erfährt von Goethes Reiseplänen erst, als er schon auf dem Weg ist nach Süden. Schon in den ersten Tagen aber beginnt er mit Aufzeichnungen für sie. Am 18. September berichtet er aus Verona von einem Tagebuch. Es ist vorerst ganz allein für dich, schreibt er.
Und ich denke, es gibt schon noch einige Argumente, um deutlich zu machen, dass wir auf der einen Seite das platonische Liebesverhältnis von Goethe mit Charlotte von Stein haben. Aber nicht, weil Goethe es so wollte, sondern weil Charlotte von Stein aus Gründen von Recht und Moral, aus Gründen der Reputation der Familie immer daran auch festhalten musste. Goethe wollte sicherlich schon gern mehr von seiner Liebsten, aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich ihr anzuähneln.
Es gibt, sagt Veit Noll, gute Literatur über Charlotte von Stein und ihre Situation in Hinblick auf Goethe. Aber sie werde ab Goethes Italienreise mystisch.
Und zwar genau mit dieser These, dass Goethe sich aus der Liebe von Charlotte von Stein lösen wollte. Wenn Sie aber das Bekenntnis Goethes in der italienischen Reise nehmen, dass er ursprünglich die Absicht hatte, ebenso wie August von Einsiedel Emilie entführte, Iphigenie nach Karlsbad, zeitlich nach Karlsbad, mitzunehmen, und sie setzen das in Bezug auf die überlieferten Goethe-Briefe an Charlotte von Stein, so kommen sie Schritt für Schritt zu anderen Ergebnissen. Dann wird nämlich auch verständlich, weshalb und wie er sich äußerte, wie beide sich fühlen. Charlotte von Stein war der Meinung, dass Goethe nie wieder zurückkehren werde. Sie schrieb das in ihrem Gedicht An den Mond nach meiner Manier. Sie war sehr betroffen. Sie meinte, Goethe habe sich von ihr geschieden. Die andere Seite ist, man kann in den Briefen Goethe an Charlotte von Stein nachlesen, wie er einmal um Verzeihung bat und zum Zweiten sich wieder in dieses platonische Liebesverhältnis fügte. Auch in diesem Zusammenhang hat er die Tagebuchnotizen für sie verfasst und ihr dann geschickt. Es ergibt sich also, wenn man das alles zusammennimmt, ein völlig anderes Bild, nämlich, dass er ursprünglich, und so schreibt er, ohne Stand und Namen mit ihr in der freien Welt leben wollte.
Charlotte von Stein ist nicht die einzige Frau an Goethes Seite, für die sich Veit Noll interessiert. Auch Anna Amalia, die Mutter Karl Augusts, spielt in Goethes Leben keine geringe Rolle. Anna Amalia, geboren am 24. Oktober 1739, wird mit 16 verheiratet, mit 18 ist sie Witwe. Bis zur Mündigkeit ihres ältesten Sohnes Karl August führt sie die Amtsgeschäfte in Weimar. Für die Erziehung ihres Erstgeborenen gewinnt sie Christoph Martin Wieland. Trotz der ständigen und allgegenwärtigen knappen Finanzen etabliert sie den Weimarer Musenhof, engagiert sich für den Autor des berühmten Werthers und plädiert für dessen Eintritt in die Regierung. Goethe gehört bald zum Kreis um die Herzoginmutter, schreibt für und spielt in deren Liebhabertheater. Und ihr Tiefurter Journal wird eine wichtige Publikationsmöglichkeit für Goethe.
Er hat zum einen das Problem mit den beiden Frauen in Weimar, Charlotte von Stein, der verheirateten Ehefrau, die er liebt, und dem Wunsch von Anna Amalia nach einer Liebesbeziehung mit Goethe, die allerdings eine Fürstin ist, ihm übergeordnet, ihm nach Talent und Leben nicht die persönliche Freiheit lässt.
Anna Amalia entwickelt, nachdem sie die Regierungsgeschäfte an ihren Sohn Karl August übergeben hat, ein über die Jahre wachsendes Interesse für Italien. Nicht zuletzt von ihren Brüdern bekommt sie begeisterte Erfahrungsberichte, die sie in ihrem Vorhaben bestärken, dieses Land selbst zu bereisen.
Die zweite Situation im Hinblick auf die italienische Reise ist der Bezug auf Anna Amalia. Wenn man sich das näher anschaut, gibt es dort zunächst einmal Merkwürdigkeiten. Goethe befindet sich in Italien, in Rom, in dem Ort, wo er die Kunst der Antike studieren konnte.
Die Musik, die Kunstbetrachtung, vor allem aber die griechische und römische Antike standen auch für Anna Amalia im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dass der sich in Italien aufhaltende Goethe ein weiterer Aspekt ist, der Anna Amalias Sehnsucht nach dem südlichen Arkadien unterstützt, ist für Veit Noll unübersehbar.
Dann ergibt sich aber, dass Anna Amalia zu ihm nach Italien kommen wollte und offensichtlich auch mit Goethe dort die Kunst studieren wollte. Und dann äußert er sich sinngemäß in der italienischen Reise dahingehend, dass sie bei seiner Anwesenheit in Rom die Kunst vor Augen nicht sehen würde, weil sie nur ihn wahrnimmt. Das ist ein Gedanke aus der italienischen Reise. Aber wenn man sich zugleich auch den Brief von Goethe an Karl August ansieht, in dem er sich gegen einen gemeinsamen Aufenthalt mit Anna Amalia deutlich sträubt, dann wird man als erstes einmal aufmerksam. Dann können wir feststellen, dass Goethe von Rom aus zurückreist, damit er ja nicht Anna Amalia in Rom begegnet.
Gerade einmal knapp 2 Monate ist Goethe zurück von seinem etwa 1,5-jährigen Italienaufenthalt, als Anna Amalia aufbricht, am 15. August 1788. Und sie bietet Goethe einen Platz in ihrer Kutsche an.
Die Besonderheit ist, Herder reist um diese Zeit ebenfalls nach Rom. Goethe hatte mit Herder ein gemeinsames Interesse, sich dort die Kunst der Antike nochmal anzuschauen, sich mit ihm darüber auszutauschen. Goethe weigert sich, den Platz in der Kutsche von Anna Amalia anzunehmen. Anna Amalia ist regelrecht wütend. Und es geht weiter während Anna Amalias Aufenthalt in Italien. Es wird immer wieder und sehr deutlich aus Italien der Wunsch geäußert, Goethe solle nach Italien, nach Rom kommen. Er schweigt, Fräulein von Göchhausen beklagt sich darüber, dass er zwar allen anderen schreibe, aber nicht Anna Amalia und Fräulein von Göchhausen. Er weigert sich regelrecht, nach Italien zu kommen. Und zugleich, er hatte bei der Abreise von Rom seinen Künstlerfreunden heilig beim Apoll versprochen, dass er wieder zu ihnen nach Rom zurückkehren werde. Und dann denken wir auch an die Situation, die Schiller bei seiner Erstbegegnung wahrgenommen hat mit Goethe. Er war in sich völlig gefangen. Er war für das Weimar damals nicht mehr zu gebrauchen. Die Italien-Sehnsucht spürte sein gesamtes Umfeld. Er hätte also ganz bequem in Italien bleiben können, dort weiter die Kunst und Kultur genießen können. Er hätte mit Anna Amalia wieder dorthin zurückreisen können. Er hätte Anna Amalia nachreisen können. Er tat dies alles nicht.
Anna Amalia macht sich mit einer 9-köpfigen Gruppe auf den Weg. Zu ihr gehören unter anderem Luise von Göchhausen, des Weiteren 2 Kammerfrauen, der Medikus Huschke, der Koch Goulon sowie der Komponist Philipp Christoph Kaiser. Gemeinsam gelangt man über Verona, Mailand, Bologna, Florenz und Pisa bis nach Rom. Nach 3 Monaten geht es weiter nach Neapel. Von dort aus werden Ausflüge nach Pompeji, Herculaneum und Pestum unternommen. Fast 2 Jahre dauert Anna Amalias Italienaufenthalt. Im Juni 1790 kehrt sie schließlich nach Weimar zurück.
Über die Jahre in dem Einsiedelzusammenhang habe ich die sämtliche Quellenliteratur durchforscht. In erster Linie die Quellenliteratur. Bin dann natürlich auch in die Archive gegangen und habe doch das eine oder andere Dokument gefunden, welches mit diesem Liebesbezug in Zusammenhang steht. Zum Beispiel diesen Brief von Emilie von Werdern an August von Einsiedel im Archiv des Goethe-Museums Düsseldorf, der sehr aufschlussreich ist, wenn man den richtig liest und einfach auch aufklärt.
Wenn sich die Menschen so schnell und unerwartet ändern, so ist mir's immer, als sei es nicht ohne Bedeutung. Auch kann ich ohnehin nicht leugnen, dass ich für ihn die Reise nach Italien für gefährlich halte. Es ist doch eigen, dass die Herzogin Mutter so drauf besteht. Ich will mich prellen lassen, wenn die alte Neigung zu Goethen nicht allein schuld an dieser Beharrlichkeit. Ist aber denn doch ein eigener fürstlicher Einfall. Hatten ihre Reize vor 10 Jahren nicht die Gewalt, ihm zu fesseln, wo doch sehr mäßige Schönheiten mit ihr rivalisierten, und itzt in Rom zu reüsieren glaubt, wo Ideale von Schönheiten ihm umgeben, und Goethe sicher auch in Rom zu siegen weiß, aber nicht so die Poverina Duchessa.
Emilie von Einsiedel äußert sich unter 3 Gesichtspunkten.
Zum einen meinte sie, dass Anna Amalia schon zur ersten Zeit von Goethe in Weimar als Schöne nach seiner Liebeszuneigung strebte. Sie äußert sinngemäß zum zweiten, dass Anna Amalias Wunsch, mit Goethe in Italien in Rom zu weilen, auf ihren Liebeswunsch im Hinblick auf Goethe ausgerichtet sei. Und sie meint zum dritten, dass Anna Amalia es zu Beginn schon nicht gelungen war, Goethe an sich zu fesseln. Und so werde es ihr mit einer Italienreise zu Goethe sicherlich nunmehr auch nicht gelingen. Und sie schloss dann die Stelle ab mit arme Herzogin. Das ist ein Ausgangspunkt meiner weiteren Nachforschung. Und wenn Sie dann die Tatsachen so Schritt für Schritt sehen, ist es höchst bemerkenswert, wie sich einerseits Goethe verhalten hat und wie sich andererseits Anna Amalia gegenüber Goethe verhalten hat in ihrem Wunsch, mit ihm unbedingt zusammen in Italien, in Rom zu weilen.
Veit Noll ist nicht der Einzige, der eine Verbindung zwischen Anna Amalia und Goethe herstellt, die weit über das Verhältnis eines Dienstherren zu seiner Landesfürstin hinausgeht. Ettore Ghibellino, ebenfalls wie Veit Noll Jurist, spricht sogar davon, dass nicht Frau von Stein, sondern eben Anna Amalia und Goethe ein Liebesverhältnis verbunden hätte. Spekulation? Goethe, der sein Leben sonst aufwendig archivierte, scheint seine Geheimnisse ebenso sorgsam gehütet zu haben. So bleibt die Indizienlage, was beide Frauen seiner frühen Weimarer Jahre anbelangt, mager. Und auch Interpretationen, die sich um Schlüssigkeit bemühen, bleiben Theoriegebäude auf unsicherem Grund. Und doch sind es nicht bloß Goethes Werke und Schriften, die die Nachwelt beschäftigen. Auch an dem Menschen und Mann, der sie hinterließ, entzündet sich die Neugier. Immer aufs Neue.